Deutschlandfunk Interview.
Rund anderthalb Jahre ist es her, da mussten auf einmal aus deutscher Sicht Menschen aus Afghanistan evakuiert werden, nach der Machtergreifung der Taliban. Das Ganze klappte eher schlecht als recht. Die Kritik war groß. Nun ist Khartoum nicht Kabul, der Sudan auch nicht Afghanistan. Doch wieder mussten seit ein paar Tagen Menschen ausgeflogen werden von der Bundeswehr, weil die Lage vor Ort zu gefährlich war. Eine von ihnen war Christine Röhrs, Büroleiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Khartoum. Sie ist seit gestern nun wieder in Berlin und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Röhrs, wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt?
Ja, es war intensiv. Vor etwas mehr als einer Woche am Wochenende hatte ich Gäste da, ein Playdate für den Hund organisiert und nur wenige Stunden später saßen wir dann zu Hause mit zugezogenen Vorhängen, um das Splitterfliegen zu vermeiden, haben Trinkwasservorräte gezählt und uns Sorgen gemacht darum, wo Freunde, Partner, Kollegen in der Stadt gerade sind, ob sie in Sicherheit sind. Und dann ging es also für 9 Tage richtig, richtig los. Schwere Gefechte in einer der am dichtesten besiedelten Städte im Land und mit enormen Schäden und ganz vielen Menschen in verzweifelten Situationen.
Und wann war dann klar, dass Sie evakuiert, gerettet werden können?
Dass es Versuche geben wird, war ja schon ab Mitte der Woche klar, als, glaube ich, der erste Versuch abgebrochen wurde. Und danach gab es immer wieder E-Mails aus Berlin, in denen die registriert waren im Land, darüber informiert wurden, dass das versucht wird. Und eine Bestätigung kam dann per E-Mail am Tag vorher. Allerdings waren die Kommunikationswege dann auch sehr eingeschränkt, weil Internetanbieter und Telefonanbieter ihren Service plötzlich einstellten. Viele der Nachrichten, die mir also hätten helfen sollen, haben mich tatsächlich erst gestern Morgen erreicht, nach der Ankunft in Berlin. Ich hatte letztlich das Glück, dass sudanesische Freunde und Partner der FES auf ganz selbstlose und beeindruckende Art und Weise versucht haben zu helfen mit Informationen. Auch andere haben da geholfen. Letztlich bin ich dann einfach losgefahren, Herz in der Hand, mit einer kleinen Go-Bag, mit ein paar Dokumenten, ein bisschen Kleidung und musste Gott sei Dank nicht weit selber fahren, alleine fahren durch die Checkpoints der Milizen, sondern bin dann zufällig in einen Konvoi der französischen Botschaft hineingeraten und durfte dann dort mitfahren.
Aber das war pures Glück?
Ja, natürlich teilweise Glück. Also es gab die Information, dass es ab der französischen Botschaft Busse gibt. Das sprach sich herum. Und den Weg dorthin, der wurde mir dann einfach einfacher gemacht durch Glück, dass ich nicht sehr weit fahren musste durch diese Milizen-Checkpoints, an denen einem doch durchaus vieles abgenommen werden kann.
Ab wann war Ihnen denn klar, Sie schaffen es heil nach Berlin?
Sobald ich in dem Bus saß, das war ein Konvoi, der gesichert war von französischen Special Forces in Absprache offensichtlich mit lokalen Streitkräften. Da habe ich mich dann zurückgelehnt und habe die Profis machen lassen.
Mhm. Haben Sie die Gefahr, diese Lage vor Ort falsch eingeschätzt im Rückblick?
Ich selbst, meinen Sie, oder alle anderen?
Ja.
Letztlich war das Szenario der Auseinandersetzungen zwischen Militär und RSF-Miliz immer eins, das besprochen wurde. Es war allerdings auch ein solches Worst-Case-Szenario, dass niemand so recht geglaubt hat, dass es wirklich dazu kommt, dass selbst sozusagen, dass die Eigeninteressen dieser beiden Streitkräfte davor stehen. Dann wurde es getriggert, dann ging es los und es war tatsächlich also für viele Menschen eine ganz furchtbare Situation. Und es war, glaube ich, auch ein Schock zu sehen, dass nach so vielen Verhandlungen mit diesen beiden Streitkräften, gerade in den Wochen zuvor, um eine Rückgabe der Macht an eine zivile Regierung, dass wie schnell das sozusagen verraten kann, wie wenig Commitment es da für die Wünsche der zivilen Bevölkerung gibt.
Wie gucken Sie jetzt auf diesen Konflikt, auf diesen Krieg? Wird das Ganze ja Jahre dauern?
Es gibt unterschiedliche Szenarios. Diese Waffenruhe, die ja heute Morgen bestätigt wurde für 72 Stunden, bietet Vorteile und Nachteile. Es wäre gut, wenn sie genutzt würde für Verhandlungen, wenn also entweder aus Eigeninteresse oder auf Druck von außen Gespräche zustande kommen, in denen eine vermittelnde Lösung gefunden wird. Andererseits ist auch durchaus möglich, dass beide Parteien versuchen, sich in dieser Waffenruhe besser aufzustellen für weitere Kämpfe. Also Eine Waffenruhe ist kein Grund, sich zu entspannen oder auch wegzuschauen. Sie ist beispielsweise ein Grund, humanitäre Hilfe reinzubringen, Menschen zu ermöglichen, in die Krankenhäuser zu gehen, ihre Toten zu begraben, Lebensmittel zu kaufen.
Und sie soll auch genutzt werden für weitere Evakuierungen. Was bedeutet das jetzt für den Sudan, wenn so viele Menschen, so viele Ausländer das Land verlassen?
Es bedeutet definitiv, dass ein Korrektiv wegfällt. Und das ist auch eine Sorge von vielen sudanesischen Partnern und Freunden, dass sie sagen, gerade die Botschaften, die jetzt nicht mehr on the ground sind, zurückberichten direkt mit Eigenanschauung an ihre Regierungen. Die Generäle können jetzt eigentlich mehr als zuvor noch machen, was sie möchten. Es bedeutet auch einen ganz großen Rückschlag für die Demokratiebewegung. Und das ist umso frustrierender, als in den letzten Wochen ja relativ weit kam mit Verhandlungen um eine Rückgabe der Macht an eine zivile Regierung. Und dahin wieder zu kommen, selbst wenn die beiden Generäle ihre Kämpfe jetzt einstellen sollten, ist noch härter als vorher, weil sich natürlich alle Zweifel, weil da jetzt einfach ganz, ganz viel Vertrauen verloren ist, ganz viel Boden verbrannt ist.
Sagt Christine Röhrs, Büroleiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung im Sudan in Khartoum, live heute Morgen hier in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne, tschüss.